Ja, guten Abend, meine Damen und Herren. Willkommen zur nächsten spannenden Seite der informellen Technisierung. Wir freuen uns, heute Professor Franz Bockrath begrüßen zu können, sozusagen der aus philosophischer Sicht unübersehbare Sympathieträger im Institut für Sportwissenschaft der TU, der philosophischste Sportwissenschaftler der TU, darf ich das sagen? Ja. Es gibt auch da dauernde Kontakte, die auch für die Philosophen hier spürbar sind. Wir beide haben schon mal ein Seminar zusammen gemacht und auch sonst ist Franz Bockrath häufig im Fachbereich 2 zu Besuch oder da und kooperiert mit verschiedenen Disziplinen hier, aber wir stellen uns vor, dass er der Philosophie ganz besonders nahe steht. Ja, ich sage zur Person jetzt nicht so super viel, außer dass er aus Berlin hierher gekommen ist, auch Philosophie studiert hat, unter anderem, und hier die Professur für Sport und Pädagogik innehat. Seine Themen sind extrem spannend. Ich nenne einige Projekte und Themengebiete und Sie können sich dann vielleicht auch ein Stück weit vorstellen, dass Sportwissenschaft tatsächlich mit der Philosophie Schnittstellen aufweist oder dass es Themen gibt, die diese beiden Disziplinen tatsächlich verbinden. Das ist ja auf den ersten Blick vielleicht nicht so intuitiv. Sport klingt im ersten Moment so, als ob es wirklich sehr weit weg wäre von der Philosophie. Auf den zweiten und dritten Blick ist das gar nicht so klar, sondern es gibt wirklich eine Menge Verbindungen und das sieht man am Oeuvre und an den spannenden Interessensgebieten von Herrn Bockrath ganz besonders gut. Ich nenne zunächst einmal die Gebiete, Arbeitsgebiete, in die er auch seine Publikationen aufgeteilt hat, die aber eben auch grundsätzliche Interessensfelder markieren, in eher akademischer Formulierung und noch nicht runtergebrochen auf Projektformate. Das ist zum einen das Thema ethische Ansätze im Zusammenhang mit Sport und Erziehung. Das ist zum Zweiten die Perspektive der Anthropologie, also anthropologische, pädagogisch-anthropologische Konzepte, die in der Sportwissenschaft im Spiel sind. Das sind insbesondere natürlich Fragen nach Körper, Zusammenhang von Körper und sozusagen Rest der Welt, der Person, des Sozialen und so weiter, auch von Institutionen. Und auch das Konzept Bewegung, das, wie ich gelernt habe auf den sportwissenschaftlichen Veranstaltungen, auf denen ich war, ein ganz zentrales, auch ein Konzeptbegriff ist für die Sportwissenschaft. Bewegung verwenden wir in der Philosophie in der Regel nicht sehr terminologisch. In der Sportwissenschaft ist das ein Terminus und eine konzeptionelle Problematik, an der sich Theoriebildung festmacht. Ein drittes Arbeitsfeld sind semiotische Zugänge zu Bildungsprozessen im Sport. Und dann gibt es ein historisches Arbeitsfeld, kulturhistorische Aspekte der Sportentwicklung. Auch das ist ein extrem interessante Perspektivierung. Gerade die Thematik von Leiblichkeit am Leitfaden der Frage nach Sport und der Rolle von Sport und der Institutionalisierung von Sport aufzuräumen. Ich nenne jetzt mal einige konkretere Projekte, in denen das, was ich jetzt so allgemein als Überschriften genannt habe, runtergebrochen ist. An laufenden Projekten nennt Herr Bockrath auf seiner Webseite und zum Teil sind wir da auch im Gespräch. Zunächst mal sehr spannend das Projekt Le Parcours und Freerunning. Städtische Eigenlogiken jugendlicher Bewegungspraktiken. Le Parcours, das ist dieses Sportspiel, subkulturelle Praktik, wie auch immer, in Großstädten, in urbanen Regionen mit dem Vorhandenen umzugehen, in dem Sinne, dass man quasi akrobatisch turnt und tobt, in sehr riskanter Weise auch, also es ist eine Art Extremsport, Gebäude, unwegsame Konstellationen in Stadträumen nutzend, diese zu durchqueren. Und zwar mit einer geraden Linie. Also das Prinzip in Le Parcours ist, dass man sich nicht bremsen lässt durch irgendwelche Dinge, die im Weg stehen oder unüberwindliche Hindernisse zu sein scheinen. Und also nur mit dem Mittel des eigenen Körpers sich auf geraden Linien durch urbane Räume bewegt. Subkulturell, das gibt es in Städten wie Paris und London und in Darmstadt wohl auch, oder? Dann ein weiteres Thema. Quatras, Trainings- und Wettkampfqualität aus Athleten- und Trainersicht. Dann ein sehr philosophisches Thema, Zeit, Dauer, Veränderung. Zur Kritik reiner Bewegungsvorstellungen, das ist das Bergson-Projekt, ein Buch über Bergson, das in Arbeit ist und in diesem Jahr fertig werden wird und sicherlich auch für Philosophen sehr interessant sein wird zu lesen und mitzudiskutieren über dieses Buch. Und ein letztes Projekt, Körperreform, Pädagogik, über den Umgang mit Körper in reformorientierten Erziehungskonzepten. Da wird es wahrscheinlich auch um das beginnende 20. Jahrhundert gehen, stelle ich mir vor. Reformbewegung, Lebensreform als Stichwort, was sehr stark den Körper mit involviert. An Publikationen nenne ich den Band Körperliche Erkenntnis, Formen reflexiver Erfahrung. Das ist erschienen im Jahr 2008 in Bielefeld im Transkriptverlag, herausgegeben von Herrn Bockrath, Bernhard Boschert und Elk Franke. Ja, jetzt hatte ich mir noch einiges an Publikationen, die die Schnittstelle zur Philosophie exemplarisch sichtbar machen, angekreuzt. Etwa ein Aufsatz von 2004, Soziales Verstehen und moralisches Urteilen im Wettkampfsport. Überhaupt Moral und Ethik im Zusammenhang mit Wettkampfkonstellationen. Dann ein Aufsatz, Die Macht der Worte, verdeutlicht am Beispiel des Gesundheitsdiskurses im Sport. Und als letztes ein, finde ich, auch sehr anziehend klingender Titel, ein Aufsatz Mythisches Denken im Sport. Der ist 2001 erschienen in einem von Herrn Bockrath mit herausgegebenen Band Vom sinnlichen Eindruck zum symbolischen Ausdruck im Sport. Also Sie haben jetzt eine Idee vom Zuschnitt des Oeuvres. Wir freuen uns sehr auf deinen Vortrag. Ja, ich verrate nicht, womit er zu tun haben wird.
Ja, guten Tag, meine Damen und Herren. Vielen Dank für die extrem freundliche Einleitung. Das ist ja nicht so häufig, dass ein Sportwissenschaftler bei Philosophen auftritt. Sie haben gesehen, als Petra Gehring mich eben fragte, worüber ich arbeite, schluckte ich erst ein wenig selber und stellte fest, ich arbeite in so vielen verschiedenen Feldern, die allerdings etwas mit dem zu tun haben, was ich auch studiert habe, nämlich ich habe das Fach Philosophie studiert in den 80er Jahren bis 1985 und das war damals noch kein broterwerbsträchtiges Fach. Das war damals noch ein Lehramtsstudiengang. Und die Philosophie bin ich nie ganz losgeworden, habe also immer versucht und es eigentlich auch halbwegs hinbekommen, mich immer weiter mit diesen Themen auseinanderzusetzen, die mich halt umtreiben. In diesem Kontext war damals für uns Philosophiestudenten ein wichtiges Buch, das Buch von Peter Sloterdijk zur Kritik der zynischen Vernunft. Ich erwähne das deswegen, weil ich heute über Sloterdijk sprechen möchte, und zwar über seine letzte Veröffentlichung, Du musst dein Leben ändern. Ja, das haben Sie wahrscheinlich schon in den Regalen gesehen. Es ist eines der Bestseller in der philosophischen Literatur, verkauft sich sehr gut und Sloterdijk schreibt ja auch sehr gut. Er sagt allerdings auch das eine oder andere über den Sport, wo ich meine, dass man das auch durchaus kritisch sehen kann, was er dort sagt. Ich habe die Schriften von Sloterdijk eigentlich im Laufe seiner langen Schaffensperiode immer halbwegs verfolgen können und es sind eigentlich zwei Bücher, die ich gerne nochmal erwähnen möchte, die ich auch heute noch aufgreifen möchte. Das war vor 10 Jahren Die Regeln für den Menschenpark. Auch das ist ja bekannt geworden. Ich glaube nicht unbedingt, dass es ein philosophischer Diskurs gewesen ist, der dann geführt wurde. Es war vor allen Dingen ein Diskurs, der in den Feuilletons, eine Auseinandersetzung, die in den Feuilletons ausgetragen wurde. Aber in gewisser Weise knüpft dieses Buch, Du musst dein Leben ändern, an die Regeln für den Menschenpark an. Und über dieses Buch möchte ich heute sprechen. Ich habe einen Text vorbereitet. Ich werde ungefähr eine Stunde brauchen. Die Überschrift zu meinem Beitrag lautet Mortal Engines oder der imperfekte Mensch. Mortal Engines ist eine Anspielung auf eine Publikation von John Hoberman, die ist hier von Jakob Tanner auch erwähnt worden, an seinem Vortrag im Rahmen dieser Veranstaltungsreihe über Sozialmaschinen. Vielleicht erinnern Sie sich. Also in den Kultur- und Geistes- und Sozialwissenschaften haben Versuche, Normalitätsbestimmungen über Abweichungen, Nonkonformismen und andere Anormalitäten aufzuklären, bereits Tradition. Man denke in diesem Zusammenhang etwa an Merleau-Ponty's Rekurs auf leibliche Phänomene, die die Unzulänglichkeit kausaler Erklärungen in physiologischen und psychologischen Theorien aufdecken. Erinnert sei auch an Foucaults Vernunftkritik in Wahnsinn und Gesellschaft, mit welcher der Autor nicht nur den Stimmen der Irren Aufmerksamkeit verleiht, indem die Vernunft hört, was die Unvernunft immer schon mitteilt, sondern wo die Vernunft selbst an ihre Grenzen geführt wird, indem die Prozeduren und Strategien ihrer Selbsteinsetzung und Selbstnormierung offengelegt werden. In Peter Sloterdijks jüngsten Buch über die artistisch angelegte Natur des Menschen findet sich ein eigenes Kapitel über sogenannte anthropologische Behinderungen und Krüppelerscheinungen. Nach Sloterdijk bahnt sich die Anthropologie des normalen Menschen mit ihren Mitteln den Weg zu einem noch viel allgemeineren Behinderungsbewusstsein. Bei Freud etwa wird der Mensch zunächst psychoanalytisch als Prothesengott bzw. Hilflosigkeitskrüppel gefasst. Anschließend wird er von Plessner sozialanthropologisch in seiner exzentrischen Positionalität zur Freiheit geradezu verdammt, um sodann von Gehlen in seiner Institutionenbedürftigkeit wieder festgelegt zu werden. Und schließlich wird Homo sapiens paläoanthropologisch von Portmann als Frühgeburtlichkeitskrüppel bestimmt, der nur in den Inkubatoren der Kultur zu überleben imstande ist. Diesem Krüppeltum, wie Sloterdijk es nennt, ist gemein, dass es bereits da ist, wo immer der Mensch die Bühne betritt. Der Autor zieht daraus den allgemeinen Schluss, dass, so verschiedenartig die Behinderungsformen und Diagnosen auch ausfallen, gleichwohl, Zitat, jeder und jede auf seine und ihre Art Geduld und Anlass hat, ihr Dasein als Anreiz zu korrigierenden Exerzitien zu begreifen. Und darum geht es vor allen Dingen in diesem Buch. Also eine Darstellung dieser unterschiedlichen Exerzitien. Nun kann man die im Sinne von Sloterdijk für personale und kulturelle Entwicklungen unerlässlichen Korrekturen und Verbesserungen am imperfekten Menschen durchaus als technologische und strategische Formung des Menschen begreifen und unter dem Begriff Anthropotechniken zusammenfassen. Der Untertitel zu diesem Buch lautet Über Anthropotechniken. Dieses Verständnis zielt, nach der hier vertretenen Auffassung, insbesondere auf den Bereich der informellen Technisierung, die sich nur sekundär dinghafter Apparaturen und Geräte bedient, um die Humanisierung des Humanen zu bewirken. Wichtiger noch als jene materiellen Dispositive, um einen weiteren Begriff aus der Ankündigung zu dieser Ringvorlesung aufzunehmen, sind demnach all jene heterogenen Künste am Menschen, die bei Sloterdijk nicht weniger als das gesamte implizite und explizite Übungsverhalten des Menschen oder der Menschen umfassen. Die Spannbreite der Sloterdijkschen Überlegungen reichen dementsprechend vom heraklitschen Ethos Anthropodaimon bis zu den Weltverbesserungsentwürfen der modernen Biopolitik und schließen so disparat erscheinende Phänomene wie die achsenzeitliche Selbstsorge und spirituelle Asketologie ebenso ein wie die modernen Trainingslager für menschliche Steigerungen. Zitat, gleich ob es sich um das Schul- und Militärwesen, die Welt der Werkstätten oder um die eigensinnigen Universen der jüngeren Medizin, der Künste und der Wissenschaften handelt. Zitat Ende. In all diesen Steigerungsbemühungen wird der moderne Sport und Neo-Olympismus ausdrücklich mit einbezogen, da laut Sloterdijk der Körper immer mitgenommen werden muss, von der Basis bis an die Spitze der Kunstfiguren. Zumal, wie der Autor mit einem Seitenblick auf Nietzsche hinzufügt, am oberen Punkt nicht weniger Körperlichkeit am Werk ist als in der Mitte und unten. Der, wiederum mit den Worten Sloterdijks, generalisierte Akrobatismus, der im modernen Olympismus und Leistungssport freilich seine spirituellen Bezüge gänzlich preisgegeben hat, klingt heute zumindest noch nach, in dem für das proklamierte Übungsverhalten unerlässlichen Amalgam aus Künstlertum, Artistik, Trainingswissenschaft, Diätkunde und Asketologie. Und spätestens da, wo die Artistik als Subversion von oben, so nennt er das, beziehungsweise als Somatisierung des Unwahrscheinlichen begriffen wird, tritt die inhaltliche Verwandtschaft des philosophischen Akrobaten mit den virtuosen Körperaskesen und säkularen Trainingstechniken auf den Plan. Doch kommen wir wieder zurück auf die anthropologischen Behinderungen vom Anfang unserer Überlegungen. Wenn es stimmt, und diese Diagnose erscheint kaum gewagt, dass der Mensch von vornherein und ausnahmslos als imperfekt zu begreifen ist, dann stellt sich die Frage, wie damit umzugehen ist. Volkmann Sloterdijk, und diese Überlegung soll im Folgenden zunächst am Beispiel körperlicher Abweichungen und Dysfunktionalitäten erläutert werden, dann folgt aus der krüppelanthropologischen Prämisse, dass der Mensch als das Tier erscheint, das vorankommen muss, weil es von etwas behindert wird. Das war eine Äußerung von Sloterdijk. So plausibel diese Voraussetzung auf den ersten Blick erscheint, die bei Sloterdijk in dem allgemeinen Imperativ mündet, du musst dein Leben ändern, so unklar bleiben freilich die daraus abzuleitenden Konsequenzen. Übrigens ist dieser Titel, das wird auch erklärt in dem Buch natürlich, ist sozusagen eine Übernahme aus einem Sonett von Rainer Maria Rilke. Das ist also ein Zitat, wo ein Tor so beschrieben wird und wo sich der Beschreibende aufgefordert fühlt, bei dieser unvollständigen Figur sein eigenes Leben zu verändern. Also insofern nämlich der unvollkommene Körper zugleich Adressat und Gegenstand der produktiven Selbstbearbeitung ist, bleibt der dadurch hergestellte Zusammenhang zwischen dem Veränderungsbegehren einerseits sowie den Überwindungsbemühungen andererseits notwendigerweise widersprüchlich. Das wäre jetzt meine Interpretation. Schließlich ist unvermeidlich, dass sich der unvollkommene Körper zu seiner Vervollkommnung eben jener Mittel bedient, die ihn, im Sinne von Sloterdijk, am Vorankommen behindern. Selbst Hegel hätte kaum mehr Dialektik in dieses somatogene Selbst- und Fremdverhältnis hineinpumpen können, das Sloterdijk eher verharmlosend als, Zitat, gewisse Spannung zwischen Höhe und Tiefe unter dem Begriff Vertikalspannung fasst. Dieser Begriff der Vertikalspannung ist zentral in diesem Buch, der taucht eigentlich permanent auf. Blickt man, wie in einem zweiten Schritt beabsichtigt, etwas genauer auf den modernen Hochleistungssport als global wirksames Exempel für ein gleichermaßen körperzentriertes wie selbststeigerndes Verhalten, dann erscheint die geforderte Humanisierung des Humanen durch einschlägige Anthropotechniken schon nicht mehr einseitig positiv als bloße Selbsterzeugung des Menschen im übenden Leben. Stattdessen führt die Hypostasierung des Menschen zum Kreator seiner selbst eher dazu, dass sich der Athlet aufgrund seiner körperlichen Unvollkommenheit zunehmend desanthropomorphisiert, indem er seine eigene Natur zu überwinden trachtet. Nicht handelt es sich bei diesem Unternehmen, wie Sloterdijk mit den Worten Nietzsches zum Ausdruck bringt, um eine Vernatürlichung der Asketik, die an die Stelle der Absicht auf Verneinung die Absicht auf Verstärkung setzt, sondern umgekehrt wird hier die These vertreten, es handle sich vielmehr um eine Verkünstlichung des Menschen, die anstelle seiner Vernatürlichung danach strebt, ihn zum Ding zu machen, um seine Unvollkommenheit überwinden zu können. Das versuche ich am Beispiel dann des Sports im zweiten Schritt aufzuzeigen. Ich komme aber jetzt zu meinem ersten, ich habe eigentlich nur zwei Punkte, deswegen brauche ich auch keine Folien oder so etwas. Mein erster Punkt wäre einfach der Begriff Normalitätsstreben. Für einen anthropologischen Nachweis menschlicher Steigerungs- und Vervollkommnungsbemühungen bietet sich die Beschäftigung mit positiven, das heißt erfolgversprechenden Übungsformen an. Da es kein Normalmaß für Perfektion gibt oder für Perfektion oder Virtuosität gibt, das hierbei zugrunde gelegt werden könnte, verweist Sloterdijk auf das Beispiel der Lebenskunstübungen des armlosen Varieté-Künstlers Karl Hermann Untern. In dem 1925 erschienenen und mit Fuß und Griffel auf einer Schreibmaschine getippten Pediskript gewährt der Autobiograf anekdotenhafte Einblicke in das Schicksal eines, nach eigener Einschätzung, lebensfreudigen Krüppels, der sich selber dem Vollmenschen gegenüber als nicht benachteiligt empfindet, da er seine Behinderung zum eigenen Vorteil einzusetzen versteht. Die Geschichte, wie es dazu kam, ist rasch erzählt. Untan lernt bereits in jungen Jahren mit den Füßen auf seiner am Boden befestigten Geige zu spielen und mit einer Mischung aus Naivität und Zähigkeit gelingt es ihm schließlich, mit seiner Kunst bereits im jugendlichen Alter die Gunst des Publikums zu erringen. Er reist in die Hauptstädte Europas und Amerikas und erinnert sich in seiner Lebensrückschau auch noch nach 50 Jahren lebhaft an den Zuspruch und die väterlich mitleidige Geste von Franz Liszt, der als einstiges Wunderkind selber wusste, welcher Art von Leben Virtuosen jeder Art bevorsteht. Doch Untan braucht kein Mitgefühl. Er reist von Kontinent zu Kontinent und sieht sich aufgrund seiner Erfolge schon bald nicht mehr als Opfer, sondern als Triumphator über seine eingeschränkte natürliche Verfassung. Beschrieben werden allerlei alltägliche und außeralltägliche Reiseabenteuer, die dem körperlich Uneingeschränkten vermutlich verschlossen geblieben wären und die überwiegend mit Bravour gemeistert werden. Stilistisch klischeehaft und einfach geschrieben, verspricht diese sich selbst feiernde Erfolgsgeschichte keinen literarischen Gewinn. Sie ist jedoch insofern bemerkenswert, als der Ich-Erzähler in ihr klar zum Ausdruck bringt, wie es ihm trotz vergleichsweise schlechter Ausgangsbedingungen gelingt, seine Chance zur Teilhabe an der Normalität wahrzunehmen. Sloterdijk spricht in diesem Zusammenhang sogar wortreich von der Position Untans, Zitat, als die eines vitalistisch gefärbten Krüppelexistenzialismus, bei dem der Behinderte die Chance besitzt, seine Geworfenheit in die Behinderung als Ausgangspunkt seiner umfassenden Selbstwahl zu erfassen. Zitat Ende. Belegt wird diese Auffassung durch entsprechende Aussagen Untans, die verdeutlichen, dass der behinderte Varieté-Künstler sein Leben nicht nur lebt, sondern führt, indem er sich, wie er sagt, in die eiserne Faust nimmt, um seinen Willen und Trieb zur Selbstständigkeit ausbilden zu können. Anerkannt wird Untan nicht wegen seiner Virtuosität an der Geige, die er mit anderen teilt, sondern weil es ihm gelungen ist, aus der Not der Anomalie eine artistische Tugend zu machen. Darum durfte der Armless Fiddler, wie Untans amerikanischer Bühnentitel hieß, um keinen Preis als bloßer Krüppel an die Rampe treten, wie es im europäischen Zirkus und mehr noch in den Freakshows jenseits des Atlantiks Usus war. Er musste sich als Sieger über seine Behinderung präsentieren und das Gaffertum mit dessen eigenen Waffen schlagen. Das war ein Zitat von Sloterdijk. Untan nutzt seine Normalisierungschance, indem er seine Künstlerexistenz nicht etwa als Ausbruch aus bürgerlichen Konventionen begreift, sondern indem er Stolz und Anerkennung durch harte Arbeit und beharrliches Streben erringt. Diese auch das gewöhnliche Leben prägenden Notwendigkeiten verlangen ihm aufgrund seiner Behinderung freilich ungleich mehr bzw. Ungewöhnliches ab. Trotz der geschilderten Episoden und Abenteuer, deren vollständige Aufzählung nach Selbsteinschätzung des Autors Bücher füllen würde, neigt der Protagonist nicht zu ästhetischen Ausbrüchen oder Exzessen. Er ist alles andere als ein Nonkonformist oder Bohemien, der die Sorge um den täglichen Broterwerb der außeralltäglichen Leidenschaft einer freien, künstlerischen Existenz opfern würde. Ihm geht es vielmehr darum, seine Behinderung zum Trotz ein vergleichsweise normales Leben zu führen und ohne weitere Hilfen seinen Lebensunterhalt zu bestreiten. Zitat Sloterdijk: Wenn er Künstler werden will, dann um Bürger sein zu können. Ausgestattet mit einem gewissen Talent und als vermeintlich natürlicher Vertreter einer Subkultur wäre es ihm durchaus möglich gewesen, sich von etablierten Gepflogenheiten und Konventionen abzugrenzen. Doch anstelle gegenkultureller Motive richtet Untan alle Anstrengungen darauf, seine körperlichen Benachteiligung zu kompensieren und der Ethik des Trotzdem zu folgen. Zitat: Für ihn soll die Normalität zum Lohn der Unnormalität werden. Er muss also, um mit sich selbst im Reinen zu bleiben, eine Lebensform entwickeln, bei der sich die pathologische Auffälligkeit in die Voraussetzung eines Anpassungserfolgs umwandelt. Zitat Ende. Für Sloterdijk enthält dieser Anpassungserfolg eine generelle Botschaft. So wie es Untan letztlich gelungen ist, als Krüppelvirtuose zu einem Subjekt zu werden, erlangt die produktive Arbeit am Behinderten selbst schließlich Modellcharakter für übende Existenzweisen überhaupt. Indem sie es schaffen, die Paradoxien ihrer Daseinsweise zu entfalten, können Behinderte zu überzeugenden Dozenten der Conditio Humana werden. Und wenn es stimmt, wie eingangs angedeutet, dass die menschliche Natur insgesamt defizitär ausfällt bzw. verbesserungswürdig ist, dann erscheinen Behinderungen nicht nur wie authentische Nachweise anthropologischer Unvollkommenheit, sondern erinnern damit zugleich an die besseren Möglichkeiten des Menschseins überhaupt. Unter Berufung auf Hans Wirz, den vergessenen nizianisch inspirierten Initiator der staatlichen Behinderungspolitik, der mit seinem 1932 erschienenen Buch »Zerbrecht die Krücken« laut Sloterdijk das bedeutendste Zeugnis des Trotzexistenzialismus vorgelegt hat, unternimmt der Autor schließlich die Probe aufs Exempel. Mit Blick auf die von Wirz in seinem Werk charakterisierten Krüppelexistenzen stellt Sloterdijk die Frage, wie Behinderung, die richtige Beschulung vorausgesetzt, in ein Surplus an Willen zum Lebenserfolg münden kann. Ihre Beantwortung verdeutlicht zugleich die Ambivalenz des durch Behinderungen verschiedenster Art angereizten Konzeptes der überwundenen Hemmung, qua Kompensation und Überkompensation. So finden sich in der enzyklopädischen Übersicht über einschlägige Behinderungsformen bei Wirz etwa unter der Rubrik Klumpfußkrüppel gleichermaßen so illustre Namen wie der des Dichters Lord Byron oder des NS-Agitators Joseph Goebbels. Genauere Einteilungen nach Wuchskrüppeltum, Misswuchskrüppeltum, Andeutungskrüppeltum und Hässlichkeitskrüppeltum versammeln so unterschiedliche Personen wie Jesus Christus, Entstellungskrüppel, Wilhelm II., Deformationskrüppel und Krüppelpsychopath, Ignatius von Loyola und Götz von Berlichingen, Lähmungskrüppel, Paulus und Caesar, Krampfanfallskrüppel, sowie weitere bekannte und auch weniger bekannte Schicksalsstiefkinder aller Zeiten, so der Untertitel des Buches von Wirz. Karl Hermann Untern übrigens wird von Wirz zusammen mit zahlreichen Stiefverwandten unter die Kategorie Schaukrüppel und Krüppelvirtuosen eingestuft. Mag diese Liste auch ein Beleg dafür sein, dass Trauer und Trotz als die entscheidenden krüppelpsychologischen Universalien anzusehen sind, insofern die aufgeführten Personen im Sinne von Wirz ihre jeweiligen Hemmungsüberwindungen in eine je spezifische Vorwärtsdynamik umkehren konnten, so fragwürdig bleiben freilich im Einzelfall die durch überwundene Anstrengungen und gesteigerte Lebensleistungen erzielten Ergebnisse. Sloterdijk verweist in diesem Zusammenhang auf weitere Beispiele aus dem Kreis der NSDAP, denen es nach seiner Auffassung nicht gelungen ist, anzugeben, worin jeweils ihr Kampf, ihr Traum und ihr großes Trotzdem bestand. So ein Zitat von Sloterdijk. Hitler als emotional Behinderter, Goebbels als Fußkrüppel, der aufs große Parkett strebte, sowie Göring als Suchtbehinderter, outeten sich nicht etwa als verkrüppelte Krüppelführer, sondern externalisierten ihr eigenstes Motiv, als sie den Auftrag der systematischen Vernichtung des von ihnen so bezeichneten lebensunwerten Lebens gaben. Sloterdijk sieht in der völkischen Bewegung, die in auffälliger Weise durch Spannungsdynamiken und Hemmungsentladungen gekennzeichnet ist, folglich eine, Zitat, militante Stellungnahme zur Krüppel- und Krückenfrage. Das heißt, er macht sich keine Illusionen über das Gewalt- und Vernichtungspotenzial ihrer zu Überkompensation neigenden Willensenergie. Die NS-Revolution als, so Sloterdijk, externer Anwendungsfall des Kompensationsgesetzes zeigt allerdings nicht nur die missratene Kehrseite einer den eigenen Inferioritäten ausweichenden Hemmungsüberwindung. Schließlich steht seit der psychoanalytischen Ausdeutung des Zusammenwirkens von Überwindungs- und Verdrängungsmotiven das sogenannte Kompensationsgesetz selbst im Zwielicht, und zwar unabhängig davon, ob die jeweiligen Antriebsmomente internalistisch oder externalistisch aufeinander bezogen werden. Sloterdijk ist sich dieser Schwierigkeit wohl bewusst, wenn er anmerkt, dass, Zitat, der Weg zu einer größeren Kompensationstheorie mit Verfänglichkeiten gepflastert ist. Zitat Ende. Seine überbietende Hoffnung auf ein letztlich gutes Gelingen vertikal angelegter Selbst- und Weltverbesserungen wird hierdurch gleichwohl nicht beeinträchtigt. Um ein, wie es zuvor hieß, Surplus an Willen zum Lebenserfolg zu entwickeln, bedarf es jedoch nicht nur einer im abstrakten Sinne richtigen Beschulung. Sloterdijk verweist daher ebenso auf die praktische Notwendigkeit, jemanden zur Seite zu haben, der will, dass du willst. In dieser Formulierung erkennt der Philosoph die Definition der Trainerfunktion überhaupt. Während vormals spirituelle Typen von Lehrmeistern, vom indischen Guru bis zum christlichen Apostel, die Aufgabe übernahmen, die Übenden anzuleiten und zu befeuern, sind es unter den Bedingungen des modernen Lebens vor allem pragmatische Einzelkönner aus profanen Berufen, wie etwa Handwerksmeister, Pädagogen, Schriftsteller und eben Sporttrainer, die als Garanten der Übertreibungskunst fungieren. Zitat: Wie jeder Trainer praktiziert auch der des Athleten im Verhältnis zu seinem Schützling ein Unterstützungsverfahren, das man am besten als Technik der Motivationsverschränkung beschreiben könnte. Wenn schon jeder Athlet von sich aus eine gute Portion Erfolgswillen mitbringt, obliegt es dem Trainer doch, in diesen Willen einen zweiten Willen einzupflanzen, seinen eigenen, der den ersten steigert und über seine Krisen hinwegträgt. Indem so ein gewollter Wille den wollenden Willen überformt, kann der Athlet zu Höhen der Leistung getragen werden, die sich ohne die Verschränkung der beiden Willen nie hätte erreichen lassen. Zitat Ende. In der Sprache der Pädagogik spricht man in diesem Zusammenhang vom Paradox der heteronom vermittelten Autonomie, das nur dadurch aufzulösen ist, dass sich der Vermittler, Lehrer oder Trainer in der Vermittlung nach und nach selbst überflüssig macht. Doch wie die Geschichte vor allem der schwarzen Pädagogik nachdrücklich zeigt, löst sich das Dilemma der vermittelten Selbstständigkeit in der Erziehung nicht automatisch in Form geglückter Motivationsverschränkungen auf. So lässt beispielsweise Rousseau bei seinen Vermittlungsvorschlägen nur die beiden Alternativen, Überlistung oder Zwang, gelten, die darüber hinaus, ähnlich wie bei anderen Autoren auch, eng miteinander verschränkt werden. Und auch die Sprache der Trainerpädagogik ist angefüllt mit rhetorischen Überwindungsfloskeln, martialischen Durchhalteparolen und kategorischen Steigerungsimperativen, wie etwa den inneren Schweinehund besiegen, die Zähne zusammenbeißen oder dem inhaltsleeren weiter, weiter, immer weiter. So wortwörtlich Oliver Kahn nach einem Sieg in der allerletzten Minute, wo er dann martialisch zur Eckfahne gelaufen ist und genau das allen Leuten entgegengeworfen hatte. Also nach dem Motto, niemals aufgeben. Dies gilt heute nach wie vor, wenngleich der moderne Trainerjargon insgesamt weniger durch repressive Formulierungen auffällt, sondern stärker darum bemüht ist, möglichst differenziert und akteursbezogen an die Selbststeigerungsbemühungen der Athleten anzuknüpfen. Historisch aufschlussreich ist in diesem Zusammenhang übrigens, dass die auf den Körper konzentrierte Willenspädagogik mit den Anfängen der bürgerlichen Bewegungskultur zusammenfällt. In ihrem Bemühen um körperliche Schulung und Gymnastik, hier noch verstanden als Arbeit im Gewande jugendlicher Freude, so eine Formulierung von Gutsmuths, bedienen sich die Philanthropen eines ganzen Arsenals von am Reißbrett entworfenen künstlichen Übungen, um bei den Zöglingen einen spezifisch bürgerlichen Stil auszuprägen. Im Sinne des optimistischen Fortschrittsdenkens um 1800 orientierte sich die reformpädagogische Leibeserziehung zunächst an der Körperhaltung des Offiziers, der nach zeitgemäßer Auffassung edel in seiner Stellung, fest im Tritt und kraftvoll in jeder Bewegung, dem Ideal des aufgeklärten und freimütigen Bürgers in besonderer Weise zu entsprechen schien. Die hieran angelegte Körperschulung sah sich freilich weniger einer militärischen Gesinnung verpflichtet, sondern wurde eher durch die Abgrenzungsbemühungen des neu entstehenden Bürgertums gegenüber dem Adel sowie den unteren Schichten bestimmt, die als unproduktiv, disziplinlos und schlaff verurteilt wurden. Eine körperlich gerade Haltung sowie ein dynamischer, fester Gang gaben der einzuübenden Tugend der Selbstdisziplin eine bereits äußerlich sichtbare Form, die der lasziven Entspanntheit ebenso entgegengesetzt war wie der Trägheit in Gebärden und Haltungen, wie man sie damals gern den Unterschichten attestierte. Übrigens, der Spazierstock ist ein schönes Beispiel dafür. Ja? Das heißt, das ist sozusagen eine Person, die frei ist, die einen Gegenstand frei in der Hand führen kann, die also nicht gezwungen ist, Lasten zu tragen, also nicht geduckt gehen muss, sondern aufrecht und relativ frei, wie so ein Stab zum Dirigieren, Dirigentenstab, also die in der Gegend umherflanieren kann. Demnach ist es kein Zufall, dass die Begrifflichkeit der Haltungs- und Geherziehung auch in der Sprache des Fortschrittsdenkens jener Zeit einging. So signalisierte der bürgerlich aufrechte Gang auf den eigens dafür hergerichteten städtischen Promenaden in ostentativer Abgrenzung zum feudalen Müßiggang nicht nur Freiheit, Stolz und Souveränität, sondern fand zugleich Ausdruck in symbolträchtigen Formulierungen und Bezeichnungen wie »Gehen ist Freiheit« oder »Programm des Fortschritts«. Umschrieben und eingefordert wurde damit sowohl der Anspruch intellektueller Beweglichkeit als auch das Abwerfen überkommener Denk- und Handlungsbeschränkungen. Der Verzicht auf den Wagen galt fortan nicht mehr als Armutszeugnis, sondern als Ausdruck und zur Schaustellung von Autonomie. Zu Fuße, da ist man sein eigener Herr. Der dem englischen Sport entlehnte Fachausdruck Training wurde allerdings erst 100 Jahre später, beim Übergang vom 19. zum 20. Jahrhundert eingeführt und mit der bereits disziplinspezifisch organisierten Stehlung körperlicher Kraft und Erlangung moralischer Selbstständigkeit in Verbindung gebracht. Übrigens hieß es anfänglich noch der Training, nicht das Training. Kommt aus dem Reitsport ursprünglich. Der Begriff der Leistung war zu dieser Zeit bereits außerhalb des Sports gesellschaftlich etabliert und hatte seine feudalgesellschaftliche Bedeutung längst abgelegt, die noch darauf abzielte, seine Schuldigkeit zu tun, regelmäßige Abgaben zu leisten und dabei möglichst treu und pflichtschuldig sich zu verhalten. Während dieses ältere Verständnis noch auf ein Objekt, eine Verpflichtung bezogen gewesen war, war dieses Objekt beim neuen Leistungsbegriff zunächst unbestimmt geworden, also viel, wenig oder etwas leisten, ja, das ist nicht genau festgemacht, wie viel, und dann, wo es angebracht erschien, ganz fortgefallen. An die Stelle stabiler Vorgaben, wie seinen Frondienst oder seinen Zehnten leisten, wurden zunehmend dynamische Vorstellungen entwickelt, die mit dem im Sport sich durchsetzenden Rekordstreben konvergierten. Orientierte sich die traditionelle Begriffsverwendung des englischen Record in weitgehender Übereinstimmung mit dem Sportverständnis der englischen Oberschicht noch daran, eine Leistung zur Kenntnis zu nehmen und gegebenenfalls, eher selten, schriftlich zu vermerken, so wurde im Deutschen in den Jahren vor dem Ausbruch des Ersten Weltkrieges der Modebegriff Rekord schon mit dem Begriff der Höchstleistung gleichgesetzt. Hiervon zeugt beispielsweise die zu dieser Zeit von dem ehemaligen Offizier und Sportjournalisten Hans Donalis herausgegebene Zeitschrift Der Rekord, in der neben Artikeln über Automobil- und Flugsportereignisse auch über die neuesten Riesenleistungen der New Yorker Bautechnik, die größte Talsperre Europas, über Rekordzahlen im deutschen Getreideexport und die größte Gewinnsteigerung von allen Kohlezechen berichtet wurde. Beispiele wie diese belegen gleichermaßen die gesellschaftliche Bedeutung des Sports als Modernisierungsagent wie auch das bereits erreichte Ausmaß der gesellschaftlichen Versportlichung. Der soziale Überbietungsbedürfnisse reflektierende Jargon des Heroismus vermittelt einen lebhaften Eindruck davon, wie weit verbreitet und fortgeschritten das allgemeine Streben nach Höchstleistung und Erfolg zu Beginn des in vielerlei Hinsicht extremen 20. Jahrhunderts bereits war. Der rhetorischen Frage Sloterdijks, falls Überkompensation von Behinderung das Geheimnis des Erfolgs ist, wäre hieraus zu folgern, die meisten Menschen seien nicht behindert genug, wäre angesichts der bekannten historischen Entwicklungen mit begründeter Skepsis zu begegnen. Die aus nationalpolitischen sowie krüppelpsychologischen Unterlegenheitsaffekten gespeisten Hemmungsüberwindungen in den Katastrophen des Jahrhunderts, zweier Weltkriege und Massenvernichtungen sprechen eine deutliche Sprache. Doch Sloterdijk geht es um mehr. Nicht die Krankheitssymptome verspäteter Nationen und politischer Hasardeure gilt es anzuklagen oder gar zu kurieren, sondern es geht dem Autor in grundsätzlicher Absicht darum oder um die unausweichlichen Perfektionierungserfordernisse des Menschen überhaupt. Zitat, kurzum, man müsste über die Behinderten, die anders Verfassten reden, um auf einen Ausdruck zu stoßen, der die allgemeine Verfassung von Wesen unter Vertikalspannung ausspricht. Du musst dein Leben ändern, das heißt, du sollst auf die innere Senkrechte achten und prüfen, wie der Zug vom oberen Pol her auf dich wirkt. Es ist nicht der aufrechte Gang, der den Menschen zum Menschen macht, es ist das aufkeimende Bewusstsein des inneren Gefälles, das im Menschen die Aufrichtung bewirkt. Zitat Ende. Das Normalisierungsstreben von Behinderten wie Karl-Hermann Untern ist vor diesem Hintergrund nur ein am Normalitätsmaß orientiertes Zeugnis aus dem weit verzweigten Arsenal der sloterdijkschen Trotzanthropologie. Wie weit der Zug vom oberen Pol her sich auswirkt und welche Konsequenzen die Vertikalspannung nach sich ziehen, wenn sie das Streben nach Normalität übersteigen, soll nunmehr am Beispiel der beabsichtigten Perfektionierung des Humanen im klassisch-modernen Hochleistungssport untersucht werden. Ich komme also jetzt nach diesen Ausführungen zum Normalitätsstreben zu meinem zweiten Punkt, den ich überschrieben habe mit Perfektionsstreben. Das Streben nach Perfektion unterscheidet sich vom Normalitätsstreben darin, dass Maß und Ziel der Bemühungen nicht am Vorgegebenen sich orientieren und etwa im Erreichen allgemeiner Zustimmung eine bestimmbare Grenze finden. Vielmehr werden erhöhte Anstrengungen und gesteigerte Lebensleistungen gerade dadurch auf Dauer gestellt, dass Maß und Ziel selber dynamisch werden und ein im Wortsinn maßloses und zielloses weiter, immer weiter evozieren. Kennzeichnend für diese Art der Hemmungsüberwindung ist das Prinzip der Überkompensation, das sich mit dem bereits Erreichten nicht zufrieden geben kann. Dass hieraus unliebsame Probleme, Fehlentwicklungen und Übertreibungen erwachsen können, wird von Sloterdijk übrigens klar erkannt und auch benannt. So gehört es zu den schädlichen Nebenwirkungen des modernen Sports, der im Sinne des Autors das ethische Prinzip der Menschwerdung durch Wahl des schwereren Weges auf die Bühne bringt, die Gefahr der Selbstzerstörung, hervorgerufen durch eine Melange aus Überbietungssucht und Sensationsgier. Dieser Eindruck drängt sich geradezu auf, wenn etwa, Zitat, debile Fans, co-debile Stars mit Anerkennung von ganz unten überschütten, die ersten betrunken, die zweiten gedopt. Zitat Ende. Doch auch wenn der moderne Sport am Scheideweg zwischen der vermeintlich guten, zum Vorbild der Massen tauglichen Anstrengungsbereitschaft einerseits, sowie der schlechten, zum Zerrbild seiner selbst mutierenden, Großmannssucht andererseits stehen mag, bleibt sein allgemeines Anregungspotenzial für ein Leben im Dauertraining hiervon unbeeindruckt. Zitat, der beste Ausweg aus der Erschöpfung besteht darin, das Pensum zu verdoppeln. Auch wer sich nicht vorstellen kann, diese Maxime wörtlich zu befolgen, sollte sich von ihr anregen lassen. Dass es immer Spielraum nach oben gibt, ist eine These, die alle angeht. Zitat Ende. Allein die bloße Aussicht auf Vervollkommnung und Höherentwicklung scheint das Bemühen zu rechtfertigen. Das Weiter, Weiter, immer weiter erhält dadurch eine zu verfolgende Richtung, bei der zwar nicht klar ist, wohin sie führt, was für Sloterdijk jedoch angesichts der entfesselten Sogwirkung vom oberen Pol her unerheblich ist. Hauptsache, das Basislager körperlicher Trägheitszustände und Gewohnheiten, in dem alle Aufstiege intern stattfinden, das ist seine Auseinandersetzung mit Bourdieu, Hauptsache dieses Basislager wird verlassen und das Außerordentliche wird gewagt. Was aber wäre, wenn der Sog einem Vakuum entspränge und der Aufstieg im Nichts endete? Schließlich ist vorstellbar, um im Bild zu bleiben, dass das traurige Empfinden einer tiefen Leere auf dem Gipfel nach einem Extremanstieg, von dem auffällig viele Bergsteiger berichten, mehr als nur eine subjektiv relevante Erfahrung bezeichnet. Sloterdijk bleibt von derartigen Zweifeln unbeeindruckt, wenn er Homo sapiens als aufsteigendes Tendenztier bezeichnet, das zur surrealistischen Anstrengung verurteilt ist. Nur an einer einzigen Stelle gibt der Autor Auskunft über seine eigenen Beweggründe oder sollte man besser sagen über den Grund seiner Verurteilung, wenn er darauf hinweist, dass beim Umgang mit Übungen, Askesen und Exerzitien, seien sie als solche deklariert oder nicht, der Theoretiker unweigerlich auf seine eigene Verfasstheit jenseits von Bejahung und Verneinung stößt. Da jedoch alle Kulturen, Subkulturen oder Szenen im übungsanthropologischen Sinn durch Vertikalspannungen und Leitdifferenzen gekennzeichnet sind, weiß sich der Philosoph in bester Gesellschaft und wird nichts unternehmen, um seine Befangenheit abzuwehren, von der üblichen Bereitschaft zur Abklärung des Befangenmachenden abgesehen. Also es gibt so eine Formulierung an einer Stelle, wo er zum Beispiel sagt, es muss auch sozusagen geübt werden, ein schlechter Schüler zu sein oder ein Verweigerer zu sein. Das ist man nicht einfach so, sondern dazu gehört auch eine gewisse Haltung. Oder seine Auseinandersetzung mit Sirin und den Lebensekel, den er ja auch literarisch zum Ausdruck gebracht hat, ist für ihn eine Form der Übung, der Askese, die nur erreicht werden kann, wenn man das, was man hier empfindet, auch zu Papier bringen kann. Also das kostet viel Anstrengung sozusagen. Der Vorteil dieses Verfahrens scheint nach Auskunft des Autors einerseits in der Affektion durch die Sache selbst zu liegen, die ein Vorwärtsdenken ohne Hemmung und Skrupel nahelegt. Darüber hinaus weist sich dieser Zugang andererseits bereits auf der vermeintlich richtigen Seite oder guten Seite menschlicher Verhaltensmöglichkeiten, das heißt zum Beispiel auf der Seite des Vollkommenen im Unterschied zum Unvollkommenen in asketischen Kulturen, auf der Seite des Wissens gegenüber dem Unwissen in kognitiven Kulturen oder auf der Seite des Mächtigen gegenüber dem Ohnmächtigen in politischen Kulturen. Angesichts der hier dualistisch eingeführten Wahloptionen wäre es in der Tat erklärungsbedürftig, würde man die jeweils positiv gefassten Attraktoren zurückweisen, die in ihrer Wirkungsweise als Richtgrößen von Vertikalspannungen bestimmt werden. Aus eben diesem Grund spricht Sloterdijk übrigens von dem Umstand, dass jeder Diskurs über den Menschen früher oder später über die Grenzen der bloßen Beschreibung hinausgeht und normative Ziele verfolgt, ob diese nun offengelegt werden oder nicht. Doch steckt der Teufel hier, ebenso wie andernorts, bekanntlich im Detail. Will man genauer wissen, wie sich das Streben nach Exzellenz versus Mittelmaß in sogenannten athletischen Kulturen auswirkt, muss man entsprechend genau hinsehen. Erst dann erkennt man, dass gerade vom oberen Pol her Gefahren ausgehen, die die Humanisierung des Humanen zur Farce und das Phänomen der Vertikalspannung zur Fratze werden lassen. Zur Klärung dieser Behauptung bedarf es einer historischen Vorbemerkung. In der athletischen Kultur der Antike findet sich bereits ein Motiv, das in säkularer Form bis heute nachwirkt. Der Sieger bei Olympischen Spielen erreichte seinen Heldenstatus nicht aufgrund eigener Anstrengung oder nicht nur aufgrund eigener Anstrengung und Entbehrung. Vielmehr galt der erfolgreiche Athlet, der sich im Wettkampf seinem Schicksal stellte, als ein von den Göttern Auserwählter, der den mythischen Figuren durch die ihm gewährte Gunst bereits tendenziell näher kam. Die Exzellenz des Einzelnen war somit noch gebunden an die Bevorzugung durch höhere Mächte, die dadurch allerdings selber zunehmend in den Horizont menschlicher Einflussmöglichkeiten gerieten. Doch es dauerte noch bis zur Etablierung des modernen Sports als rein innerweltliche Aufführung, bis der Athlet als Prinzipal über sein Schicksal in Erscheinung treten konnte. Und Sloterdijk markiert diesen Zeitpunkt übrigens am Beispiel von Pierre de Coubertins Wiederbegründung der olympischen Idee am Ende des 19. Jahrhunderts. Die neo-olympische Bewegung ist für den Autor ein Beispiel dafür, Zitat, wie eine als Kulturreligion geschiftete Unternehmung ihrem religiösen Dasein entwuchs, um sich zur umfassendsten Organisationsform für menschliches Anstrengungs- und Übungsverhalten zu entwickeln, die je außerhalb von Arbeits- und Kriegswelten zu beobachten war. Zitat Ende. Der moderne Olympismus mit seinen Idealen und Inszenierungsformen erscheint dem Autor allenfalls als säkularer Kult ohne ernst gemeinten Überbau, der jedoch nur auf diese Weise habe überleben können. Auch wenn dieser Einschätzung im Grundsatz zuzustimmen ist, die ist übrigens nicht neu, aber durchaus populär, diese Deutung, auch wenn dieser Einschätzung also im Grundsatz zuzustimmen ist, enthält der längst entzauberte und durchkommerzialisierte Sport dennoch ein aus der Vergangenheit nachwirkendes Moment, das bis auf die Anfänge kapitalistischer Frühformen sich zurückverfolgen lässt. Denn ähnlich wie noch unter den Bedingungen reformatorischer Heilsvorstellungen und asketisch-systematischer Lebensführungen der wirtschaftliche Erfolg des Einzelnen zum Beweis seiner göttlichen Auserwähltheit gewertet wurde, erscheint der sportliche Wettkampf heute für viele Menschen in besonderer Weise geeignet, um die eigenen Leistungen als quasi religiöse Zeichen individueller Vortrefflichkeit hervorzuheben. Der Geist des Kapitalismus durchatmet auf diese Weise nach wie vor die unterschiedlichen Formen der innerweltlichen Askese, die im modernen Wettkampfsport immer wieder neu, in direkter Konkurrenz und in medial verstärkter Form auf die Probe gestellt werden. Hierfür bedarf es keiner protestantischen Prädestinationslehre. Es genügt, wenn vermittels körperlich praktischer Übungsanstrengungen die eigene Besonderheit in der wettkampfsportlichen Welt öffentlich beglaubigt und ausgezeichnet wird. Vor diesem Hintergrund erweisen sich die Höhenunterschiede und Vertikalspannungen schon nicht mehr als bloß abstrakter Anreiz- und Aufforderungsmechanismus. Vielmehr entspringt die Sogwirkung dem zunächst noch schicksalsgeprägten und später arbeitsethisch gefassten Bemühen um die eigene Selbsterhaltung, das in der entwickelten Moderne bis auf den Bereich der Freizeit und des Amüsements sich erstreckt. Dass die erfolgreichen Athleten heute aufgrund ihres massenwirksamen Unterhaltungswerts als Professionals ungeahnte Profite erzielen, ist nur möglich, weil sie als vom Publikum Auserwählte ihr Talent und ihre Anstrengungsbereitschaft kompromisslos in den Dienst ihrer Vermarktung stellen. Damit gleicht der Sog vom oberen Pol her inzwischen eher einem durch die Eventmaschinerie entfachten profanen und medial verstärkten Wirbel, der neben den glanzvollen Erscheinungen und Lichtgestalten, die er in überschaubarer Zahl auch produziert, eben auch unzählige zerschundene Körper und verletzte Seelen zurücklässt. Der Imperativ, du musst dein Leben ändern, bestimmt die Verbesserungsbemühungen der Akteure bereits in so nachhaltiger Weise, dass sie gezwungen sind, ihren Körper in erster Linie als verwertbaren Rohstoff, anstatt als Ziel seiner Veredelung, zu begreifen. Die Kunst des Unmöglichen im modernen Hochleistungssport gleicht heute eher der Arbeit von Technikern und Ingenieuren, die darum bemüht sind, dem Körper seine Unvollkommenheiten auszutreiben, indem er möglichst berechenbar und funktionstüchtig gemacht wird, um genau das zu leisten, was ihm maximal abverlangt werden kann. Die von Sloterdijk vorgeschlagene Umwendung von Beherrschtwerden in sich beherrschen bezeichnet keineswegs, wie der Autor meint, miteinander konkurrierende Modi anthropotechnischen Verhaltens. Im modernen Hochleistungssport sind individuelle Souveränität und Überlegenheit längst identisch mit den bis ins Detail aufeinander abgestimmten Formen technologischer Bearbeitung und kulturindustrieller Verwertung. Der Sportheld ist nicht etwa Herr seiner selbst oder seines Schicksals, sondern er gerät als solcher nur umso tiefer in das Netz physiologischer Zwangslagen und sich selbst überholender Machbarkeitsvorstellungen. Richtete sich das anfängliche Interesse der physiologischen Forschung in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts noch auf außergewöhnliche Maßnahmen und Experimente, um die Grenzen lebendiger Organismen in der Grauzone zwischen Leben und Tod zu ermitteln? Hoberman nennt in diesem Zusammenhang die Enthauptung, das Erfrieren, die Überhitzung, die elektrische Tötung, die Rauschmittelbetäubung und das Ersticken. So gelten bereits mit Beginn des 20. Jahrhunderts die Spitzen- und Hochleistungssportler als ideale Versuchspersonen. Der Ausruf, ihr Mörder, ihr verfluchten Mörder, den der französische Radrennfahrer Octave Lapin bei seiner Gipfelankunft nach einer schweren Bergetappe gegen die Ausrichter der Tour de France von 1910 richtete, erscheint heute unter entfalteten sportlichen Konkurrenzbedingungen eher als unprofessionelles Verhalten, denn als Anklage gegen perfektionsgetriebene Leistungsanforderungen. Zu den Teams, die den Athleten heute zu Höchstleistungen und Rekorden führen, gehören neben den obligaten Trainern außerdem noch Ärzte, Biomechaniker, Physiotherapeuten, Psychologen, Ernährungsberater, Karriereplaner und so weiter. Finden Sie an jedem Olympiastützpunkt diese Zusammenstellung. Ihr Zusammenwirken dient nicht allein dem Erhalt sowie der Regeneration des Sportkörpers nach erfolgter Anstrengung. Diese eher defensive Ausrichtung am traditionellen Modell der Präventions- und Wiederherstellungsmedizin wurde längst in die offensive Strategie der Steigerung und Perfektionierung des menschlichen Körpers überführt. Sogenannte Human Enhancement Technologies, wie etwa die Verwendung psychotropischer Substanzen, Dopingmittel oder der für den Bereich des Hochleistungssports vorhersehbare Einsatz sogenannter Gentechnologien, wirken längst nicht mehr nur unterstützend, sondern setzen bereits neue Maßstäbe. Es bedarf nur wenig Fantasie, um zu erkennen, dass die systematische Anwendung entsprechender Mittel und Technologien das gesamte Feld der Anthropotechniken im Hochleistungssport nachhaltig verändert. Nicht nur wird es zunehmend schwieriger, die sich beständig verschiebende und bisweilen auch auflösende Grenze zwischen dem vermeintlich Normalen und Pathologischen zu bestimmen. Darüber hinaus lassen sich auch die erzielten Leistungen und Rekorde nicht mehr eindeutig einzelnen Akteuren zuordnen. Zwar mögen die Protagonisten auf dem Siegertreppchen ihre Medaillen noch persönlich in Empfang nehmen und die öffentliche Aufmerksamkeit für diesen Moment auf sich konzentrieren. Die hierfür notwendigen Aufwendungen technologischer, wissenschaftlicher, politischer und ökonomischer Art sind freilich ebenso in Rechnung zu stellen, auch wenn sie im Sinne des vorzuschreibenden Mythos vom Sporthelden möglichst unsichtbar bleiben sollen. Nach dieser Befundlage erscheint es für den modernen Hochleistungssport kaum noch ratsam, subjektphilosophisch mystifizierend von Eigenleistungen zu sprechen, wie das Hans Lenk beispielsweise tut. Stattdessen wäre es angemessener, von parasubjektiven Leistungen auszugehen. Dadurch würde allerdings auch das klassische Modell der Technik als bloßes Instrument in der Hand des Menschen an Bedeutung verlieren, das von Arnold Gehlen begrifflich verharmlosend als Organersatz bzw. als Organentlastung und Organüberbietung gefasst wurde. Nicht mehr stehen sich im Sinne traditioneller Subjekt-Objekt-Unterscheidungen menschliches und weltliches, geistiges und materielles, individuelles und gesellschaftliches sowie natürliches und kulturelles eindimensional gegenüber. Vielmehr lässt sich am Beispiel des Hochleistungssports zeigen, wie in technischen Artefakten, intelligenten Übungsformen und, was häufig vergessen wird, in sozialen System-Umwelt-Beziehungen ganz offenkundig Geist oder Reflexion oder Denken in Sachbestände eingeflossen sind. Doch während Sloterdijk vor diesem Hintergrund das alte Bild von Technik als Heteronomie und Versklavung von Materien und Personen bereits im Verschwinden sieht und eine nicht herrische Form von Operativität zu erkennen meint, der er den Namen Homöotechnik gibt, zeigt der perfektionsgetriebene Hochleistungssport, dass die vermeintlich überwundene Allianz von Höchsttechnologie und Niedrigsubjektivität tendenziell eher fester zu werden scheint. Dass im Sinne des Autors durch den Einsatz intelligenter Human- und Sozialtechnologien am Horizont vermeintlich aufscheinende, verfeinerte, kooperative und mit sich selbst spielende Subjekt trifft nicht die Wirklichkeit der technologisch aufgerüsteten, global konkurrierenden und im Wortsinn grenzenlos agierenden Hochleistungsathleten. Ich komme damit zu meinem Schluss. Die von Sloterdijk in lebens- und kultursteigender Absicht hervorgehobenen Vertikalspannungen und Anthropotechniken verweisen insgesamt auf eine nietzscheanisch inspirierte Form der Leibbejahung, die den körperlichen Menschen nicht als Faktum, sondern als Aufbruch begreift. Der Mut zur Selbstverwandlung als Form der gelebten Wut gegen die Verächter des Leibes stand freilich schon früh unter Verdacht, einem biologischen Idealismus das Wort zu reden, der keine Schwächen duldet und das Unvollkommene bereitwillig dem gefährlichen Leben opfert. Dieser Hinweis, den Horkheimer und Adorno in ihrer Auseinandersetzung mit Nietzsches Genealogie der Moral geben, welche die Identität von Vernunft und Herrschaft mitleidlos ausspricht, lässt sich durchaus auf den modernen Hochleistungssport beziehen. Hier gilt bereits, was der Philosoph der Tat und des Lebens noch gedankenversponnen, die Kühnheit vornehmer Rassen nennt, die in der Gleichgültigkeit und Verachtung gegen Sicherheit, Leib, Leben, Behagen, ihre entsetzliche Heiterkeit und Tiefe, der Lust in allem Zerstören, in allen Wollüsten des Sieges und der Grausamkeit zum Ausdruck bringen. Das war ein Zitat von Nietzsche. Anstelle der großen Ideen und Sinnentwürfe regiert in diesem auf Enthemmung und Überwindung angelegten Lebensbereich längst die Nüchternheit kalkulatorischer Selbstverwandlung und instrumenteller Selbstermächtigung, die bei Nietzsche noch im heroischen Pathos vom Leib und seine große Vernunft ihre großen Auftritte feiert. Auch wenn der imperfekte Mensch im modernen Hochleistungssport nicht vorsätzlich zugrunde gehen soll, wie die Schwachen und Missratenen bei Nietzsche, gilt er aufgrund seiner natürlichen Inferiorität und Antiquiertheit dennoch a priori als verbesserungsbedürftig. Dem Hochleistungsathleten geht es inzwischen ähnlich wie dem von Günther Anders vor einem halben Jahrhundert beschriebenen Self-Made Man, der danach strebt, ein Produkt zu werden, das besser und vollkommener ist als er selbst. Zitat: Nicht deshalb, weil er nichts von ihm selbst Gemachtes mehr duldete, will er sich selbst machen, sondern deshalb, weil auch er nichts Ungemachtes sein will. Nicht, weil es ihm indignierte, von anderen, Gott, Götter, der Natur, gemacht zu sein, sondern weil er überhaupt nicht gemacht ist und als Nichtgemachter allen seinen Fabrikaten unterlegen ist. Soweit Anders. Die von Sloterdijk optimistisch herbeizitierte Aufforderung, du musst dein Leben ändern, entlarvt sich bei genauerer Betrachtung technologisch zugespitzter Vertikalspannung und Anthropotechniken im Hochleistungssport schnell als unausweichlicher Imperativ. Nicht nur handelt es sich hierbei um die wohlmeinende Aufforderung, den Leib übend zum Höhepunkt seiner Möglichkeit zu führen, das war übrigens eine Aussage von Alfred Bäumler, sondern der bereits deutlich vernehmbare gebieterische Oberton zielt ebenso nachdrücklich darauf ab, dem Körper vom Makel seiner Ungemachtheit zu befreien. Trotz bereits erreichter Homo Faber-Qualitäten und Perfektionierung des menschlichen Rohstoffs wirkt der Athlet aufgrund seiner kreatürlichen Unvollkommenheit und Ungenauigkeit noch immer wie eine potenzielle Störgröße. Und eben dies ist eine Umschreibung des Begriffs Mortal Engines aus der Überschrift zu diesem Beitrag. Günther Anders begreift diesen Zustand übrigens als zweite Stufe in der Geschichte der Verdinglichung, auf welcher der Mensch und damit auch der moderne Athlet möglichst handelnd und nicht bloß erleidend die Überlegenheit der Dinge anerkennt, sich mit diesen gleichschaltet, seine eigene Verdinglichung bejaht bzw. sein Nichtverdinglichtsein als Manko verwirft. Für den modernen Hochleistungssport bleibt zu resümieren, dass die dort unternommenen Anstrengungen zur Selbststeigerung und Selbstüberwindung zugleich die Selbsterniedrigung vor Selbstgemachten befördern. Freilich mit dem Nebeneffekt, dass die beabsichtigte leibliche Verdrängung der Sterblichkeit des Menschen nur umso nachdrücklicher ins Bewusstsein drängt. Dies zeigt, dass der Sog vom oberen Pol her trotz aller Bemühungen und Überwindungen auf sein Gegenteil verwiesen bleibt. Und damit bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit.